Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht bekommen wir heute welche. Vielleicht nicht zu den großen Fragen, aber zumindest geht es ja immer noch um Traumaheilung.
Ja, genau. Im zweiten Teil nämlich unseres wirklich hochinteressanten Gesprächs mit dem Berliner Diplompsychologen Alexander Reich. Und das hier ist die Episode 96 von Viele Wege führen nach Om.
Ganz genau.
Wir nähern uns der magischen 100.
Ja, unfassbar.
Unfassbar.
Und wir haben auch nur 10 Jahre dafür gebraucht.
Oh, länger. Genau. Ja, wie wir letzte Folge ja schon erzählt hatten, der Alexander hatte uns kontaktiert und sich quasi uns als Gast angeboten, was wir hochinteressant fanden, denn Alexander ist als Diplompsychologe, der seit vielen Dekaden in Berlin arbeitet, natürlich ein hochinteressanter Gast, vor allen Dingen, weil er uns über Traumatherapiemethoden erzählt, von denen wir bisher noch gar nicht viel wussten, über die wir definitiv hier auch noch nicht groß gesprochen haben.
Genau.
Und in der letzten Folge haben wir ja angefangen, uns über EMDR zu unterhalten.
Genau.
Und wie geht's denn heute weiter?
Heute geht's weiter mit Brainspotting, was ja aus dem EMDR praktisch so ja erwachsen ist oder so, ne, kann man das so sagen. Mhm. Ja, genau.
Genau. Und was das ist und
genau.
Wie das funktioniert, wo das herkommt, etc. Das erfahren wir gleich von Alexander im zweiten Teil unseres Gesprächs. Alexander hat sich im letzten Teil ja auch ausführlich vorgestellt. Wir haben ihn auch vorgestellt. Mhm. Wir werden auf jeden Fall oder haben schon verlinkt zu seiner Website. Also falls ihr auch irgendwie mehr über seine Arbeit wissen wollt, dann klickt am besten auf unsere Shownotes. Da gibt es dann eben den Link zu seiner Website, auch zu einer Website, die er dezidiert zum Thema Traumaheilung gemacht hat. Wir werden auch zu dem einen oder anderen Gespräch verlinken. Er hat zum Beispiel auch ein sehr interessantes Interview mal gegeben zu seiner Arbeit mit der psychedelischen Notfallambulanz auf Festivals Eclipse, die er vor über 25 Jahren oder knapp 25 Jahren gegründet hat. Da haben wir ja auch in der letzten Episode schon drüber gesprochen. Also wer jetzt die letzte Folge verpasst hat, dem raten wir natürlich wie immer, hier kurz zu stoppen und erstmal die erste Folge zu hören. Aber hey, ihr könnt natürlich auch einfach weiterhören.
Ja, einfach.
Weil vielleicht gerade beim Fallschirmsprung seid und nicht dazu kommt, die Pausentaste zu drücken oder so, dann solltet ihr jetzt besser weiter.
Im Auto ist das manchmal ätzend.
Das stimmt. Das ist vor allen Dingen immer nervig, wenn dann ein Podcast erwischt mit Werbung. Ja. Oder auch im Fitnessstudio, dem Crosstrainer.
Genau.
Da falle ich nämlich sonst runter, wenn ich da was mache.
Ich muss mich da auch immer total konzentrieren, sonst dann ruckzuck bist du bei Fail Army.
Ja, weißt du so. Sozusagen. Und da weiß man immer, irgendeiner filmt immer mit.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, Mats ab.
Mats ab. Es ist total wichtig, dass man auch wirklich klar ist, dass Traumaheilung nicht alleine über verbale Methoden möglich ist. Scheint mir so zu sein, sondern es muss irgendeiner Form der Körper mit einbezogen werden. Und vielleicht können wir nochmal bei den Augen bleiben, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen, da kommen wir jetzt gerade her, haben einen größeren Schlenker gemacht, EMDR. Du hattest ja auch erzählt, gerade das Hin- und Herschwenken ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern das Gucken auf einen Punkt. Und wenn ich das richtig verstehe, ist ja das sozusagen, was Brainspotting macht. Also da geht es ja nicht darum, die Augen zu bewegen, sondern da geht es darum, auf einen Punkt zu gucken, während man sein Trauma nochmal erlebt. Vielleicht erklär mal, habe ich das richtig gesagt? Oder was passiert beim Brainspotting? Wie ist das entstanden? Das ist, glaube ich, aus dem EMDR auch entstanden, wenn ich das richtig
sehe. Genau, also die Variante, wie die David Grant erzählt, wie er das Ganze entdeckt hat, ist, er ist ursprünglich ein EMDR-Therapeut und hat eine andere Variante entwickelt. Er hat das Natural Flow EMDR genannt, wo er langsamere Augenbewegungen gemacht hat und den Leuten zusätzlich Kopfhörer aufgesetzt hat, auch mit bilateraler Musik, die zwischen den Ohren hin und her lief. Und seine Idee war, muss man kurz einmal ausholen, diese sehr schnellen Augenbewegungen im EMDR führen auch ein bisschen dazu, dass man die Orientierung ein Stück weit verliert. Darum macht man Pausen, ungefähr alle 25 bis 30 Sekunden. Hält der Therapeut kurz an, fragt so, was ist jetzt? Patient, Klient berichtet über sein, ihr inneres Erleben. Meistens sagt er dann, okay, weiter damit und fängt wieder an mit den Augenbewegungen, damit man einfach immer mal zwischendurch eine Reorientierung hat, mal kurz checken kann, was ist los. David Grants Überlegung war, wir machen das einfach langsamer, dann verlieren die Leute nicht so die Orientierung. Und in den langsamen Augenbewegungen kann ich ja auch, dann während die Augenbewegungen geführt werden, nachfragen, wie geht's dir gerade, was erlebst du gerade, was ist gerade los. So, und er hat dann, erzählt er, bei einer Sitzung mit einer Eiskunstläuferin, die einen bestimmten Sprung nicht mehr ausführen konnte, hat er auch wieder diese langsamen Augenbewegungen ausgeführt und hat festgestellt, an einer bestimmten Stelle gab es immer eine starke Reaktion der Augen. Die sind in so ein Zittern gegangen. Das wären übrigens die echten Sarkaden dann, dieses kleine, unwillkürliche Zittern. Mhm. Das heißt, genau, ne, die Augen haben also ein kleines, kurzes Zittern gezeigt an einer bestimmten Stelle. Und wenn er mit dem Finger weiter bewegt hat, hörte das wieder auf. Und als der sich langsam bewegende Finger wieder zurückkam, gab es wieder an der gleichen Stelle eine Reaktion. Und dann hat er sich überlegt, das ist ja spannend. Da halte ich jetzt einfach mal den Finger an und guck mal, warum reagieren die Augen immer an dieser Stelle. Und da kamen dann etliche Geschichten hoch, von Demütigungen durch Trainer, von schlimmen Erinnerungen an die Eltern, Sportunfälle etc. pp. Das war dann offensichtlich ein sehr tränenreicher Prozess und, so sagt es zumindest der Mythos, am nächsten Tag sei sie dann den dreifachen Rittberger wieder hervorragend gesprungen. Das ist so Davids Geschichte, wie er das Ganze entdeckt hat. Und man muss dazu sagen, ich hatte ja schon vorher gesagt, es gibt da auch wilde Debatten in der EMDR-Welt über die Schnelligkeit der Augenbewegung. Das Credo ist, soweit mir bekannt bis heute, wir machen Traumaverarbeitung mit ganz schnellen Augenbewegungen. Positive Ressourcen etablieren wir mit langsamer Augenbewegung. Das heißt, David Grant hat eigentlich gegen das offizielle Modell verstoßen, indem er langsame Augenbewegungen zur Traumaverarbeitung gemacht hat. Das war auch mit ein Grund, warum er dann die EMDR, die internationale Fachgesellschaft für EMDR, verlassen musste, weil er sich nicht an die Vorgaben gehalten hat der schnellen Augenbewegung. Aber da haben wir schon den ersten Schritt in Richtung, aha, langsame Augenbewegung und Traumaverarbeitung funktioniert offensichtlich auch. Und jetzt ist der nächste Schritt, auf einen bestimmten Punkt schauen und Traumaverarbeitung funktioniert offensichtlich auch. So, und dann hat Grant da weiter mit rumgespielt und hat halt immer mehr darauf geachtet, was sehe ich denn so an Reaktionen bei den Leuten, während die dem Blick folgen. Und hat zum einen festgestellt, dass es sehr viele reflexive Reaktionen gibt, dass wenn die Personen an ein Trauma denken und in eine bestimmte Richtung schauen, gibt es Reflexe, die sich auch immer an dieser Stelle wieder zeigen. Und dann ging es aber auch recht schnell, dass die Leute ihm rückgemeldet haben und gesagt haben, ja, nee, da links war es aber viel intensiver als hier rechts. So dass er dann auch angefangen hat, statt nur auf Reflexe zu achten, sein Gegenüber zu fragen, wo empfindest du das, was dich gerade belastet, im Körper am intensivsten, bei welcher Blickrichtung? Und so hat sich herausgestellt, es gibt bestimmte Blickrichtungen, die, ich sage immer ganz gerne, wird wie eine Lupe draufgelegt auf unser inneres Erleben. Und bei einer bestimmten Blickrichtung wird dieses Thema besonders deutlich spürbar. Und im Umkehrschluss gibt es aber auch Blickrichtungen, die dazu führen, dass die Belastung sich absenkt. Oder sogar eine Blickrichtung, in der das Unangenehme besonders stark spürbar ist. Und ich kann eine andere Blickrichtung wählen, in der ich mich mit was Positivem, mit einer Ressource verbinde, einer schönen Erinnerung, einem schönen Selbstbild. Und kann auch für dieses Körpergefühl eine Blickrichtung suchen, an dem das besonders deutlich spürbar wird. Und da wird's dann, finde ich, richtig interessant. Und das ist was diese Methode von vielen anderen einfach sehr klar unterscheidet. Ich sage immer, wir haben jetzt plötzlich einen emotionalen Schieberegler zur Verfügung. Jemand hat plötzlich zwei Blickrichtungen zur Auswahl, mindestens mal zwei. Die eine, die mit der starken Belastung einhergeht, die andere, die vielleicht mit einer besonders guten Ressource einhergeht und kann nun selber entscheiden, wie lange und wie intensiv will ich mich diesem mich belastenden Thema widmen. Und da gibt es eine Menge Vorteile drin. Zum einen ist ein Unterschied im Gegensatz zum EMDR. Im EMDR bewegt der Therapeut die Finger hin und her und entscheidet selber, wann er Stopp macht und nachfragt. Und muss immer so ein bisschen Gespür haben, ist das jetzt ein guter Moment oder nicht. Wenn da gerade mal viel Tränen fließen, dann lässt man das vielleicht auch einfach mal ein bisschen weiterlaufen, damit Leute sich mal entladen können. Also ich als Therapeut muss die ganze Zeit entscheiden, wie leite ich diesen Prozess. Im Brainspotting kann mein Gegenüber entscheiden, möchte ich 5 Sekunden oder 5 Minuten mich meiner Traumaerinnerung widmen. Und kann jederzeit sagen, oh, ist mir gerade zu viel, ich mache eine Pause und schaue in die andere Blickrichtung und verbinde mich wieder mit meinen Ressourcen und meinem angenehmen Körpergefühl. Und wenn es mir wieder gut geht, schaue ich wieder zu der Belastung. Es führt auch dazu, dass die Leute viel mehr Mut bekommen, sich ihren Themen zu widmen. Weil man muss sich vorstellen, wenn jemand in eine Traumatherapie kommt, in der Regel haben die nicht 3 Jahre lang Traumaverarbeitung versucht, sondern die haben 3 Jahre lang versucht, das zu verdrängen und möglichst nicht dran zu denken und alle Strategien ausprobiert, damit diese Symptomatik irgendwie verschwindet und haben vielleicht, keine Ahnung, sich kaputt gearbeitet oder Drogen genommen oder den ganzen Tag Fernsehen geguckt oder was auch immer. Und dann kommen sie in die Therapie nach 3 Jahren und dann sitzt einer gegenüber und sagt, ja, wir machen jetzt Traumaverarbeitung, wir gehen jetzt mal in diese Erinnerung rein. Ist ja erstmal eine sehr erschreckende Message. Es läuft natürlich nicht so oder sollte hoffentlich nicht so laufen, sondern man wird natürlich auch auf eine Traumaverarbeitung vorbereitet durch Stabilisierungsübungen, Ressourcenübungen und so weiter und so fort. Aber die Leute haben trotzdem sehr viel Sorge, sich dem Thema zu widmen. Durch diese Blickrichtungsarbeit wird die sehr vielen Leuten genommen, weil die einfach erleben, ich habe selber die totale Kontrolle über die Intensität meines emotionalen Erlebens, indem ich einfach nur die Blickrichtung wechsle. Und das klingt total skurril, aber es ist wirklich deutlich spürbar für die allermeisten. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Es gibt Leute, die sagen, ich merke gar nichts. Oder die Leute, die sagen, egal wo ich hingucke, es ist immer schlimm. Aber ich sage mal, in 90-95% der Fälle gibt es ganz klare Unterschiede. Und ich sage immer, wenn man sich klar macht, Trauma ist ein Zustand von absolutem Kontrollverlust über eine Situation.
Genau.
Ich auch gerade gedacht. Und jetzt gebe ich denen mit dieser Methode die Kontrolle zurück über das emotionale Erleben. Mhm. Das macht wirklich Mut und Hoffnung, dann die Themen auch anzugehen. Und das ist das, warum ich diese Methode auch wahnsinnig spannend finde.
Hast du hast du selber mal auf der anderen Seite gesessen? Also
ja. Also ich habe das, vielleicht nochmal einen Sprung zurück. Ich hatte ja erzählt, früher Jugendhilfe, EMDR als erste Methode gelernt. Ich fand das ganz nett, eine Traumatherapie-Methode zu haben, aber ich hatte das Gefühl, sie passt überhaupt nicht zu mir. Ich saß da mit meinem Blatt, ich musste skalieren, positive Kognition auf der Skala, negative Kognition. Also man sitzt da immer mit seinem Sheet und macht seine Kreuzchen und fragt ab und mich hat das gestört. Ich hatte das Gefühl, dieses Blatt ist zwischen mir und meinem Gegenüber und habe dann weiter gesucht nach anderen Methoden. Und so bin ich eigentlich bei Brainspotting gelandet, wo komplett auf so ein Protokoll verzichtet wird, sondern da gibt's eigentlich nur die Frage, okay, was bearbeiten wir heute? Wie belastend ist das für dich und wo spürst du es im Körper? Und dann legen wir los. Für mich ist das Protokoll in Anführungsstrichen im Brainspotting, ist das mich einstimmen auf mein Gegenüber und gucken, wie viel Unterstützung braucht diese Person denn jetzt? Weil ich gebe dir ja schon maximale Unterstützung durch die Wahl zwischen den beiden Punkten und der Tatsache, dass ich dabei bin und die begleite. Insofern ist es oft, gibt es gar nicht viel für mich zu tun, als empathisch dabei zu sein, weil das Gegenüber erlebt. Ich habe ja jetzt ein Selbstregulationsinstrument.
Das ist ja total wichtig, weil ich glaube wirklich, das ist so ein bisschen auch, glaube ich, das Problem für manche Menschen mit der psychedelischen Therapie, weil da gehört ja Kontrollverlust auch eigentlich dazu. Das ist vielleicht deswegen schwieriger für manche Leute, sich auf sowas einzulassen, weil auch wenn ich da natürlich im besten Fall gut begleitet bin und gut vorbereitet bin, springe ich dann doch so ein bisschen ins kalte Wasser und komme da auch, sagen wir mal, erstmal nicht mehr raus, bis ich runtergetaucht bin, mir mein Trauma angeguckt habe und dann die Wirkung nachlässt und ich dann langsam wieder rauskomme. Und das, was du beschreibst, klingt da natürlich erstmal viel, ich sag mal, angenehmer, weil man eben selber entscheiden kann an irgendeinem Punkt. So, jetzt wird mir das zu viel. Das ist auch so ein bisschen bei Somatic Experiencing, haben wir das auch gehört, ne? Da dieses Wort Titration, Titration, also dass man wirklich guckt, wie weit gehe ich jetzt mit dem Klienten oder der Klientin oder im besten Fall die Klientin, der Klient kann selber entscheiden, wie weit gehe ich denn jetzt. Und man bewegt sich so Schritt für Schritt nach vorne, nähert sich vorsichtig dem traumatischen Ereignis vielleicht an oder den Gefühlen. Das ist natürlich, erstmal klingt das besser, oder einfacher oder
Ja, was ich mich halt gefragt habe, ist, deswegen dahingehend war jetzt meine Frage, ob du auch schon mal auf der anderen Seite gesessen hast, ist, wie macht sich das dann wirklich in der im Körper oder in der Psyche des Klienten oder des Patienten bemerkbar, dass das hat man dann das Gefühl, ja, dass man dann mit dieser traumatischen Erinnerung, wenn es denn eine gibt, dass man damit besser klarkommt oder ist einfach das Allgemeingefühl ist einfach jetzt so, ja, ich fühle mich jetzt, ja, ich fühle mich gut. Ja. So, ne, das ist, ja.
Also ja, ich habe auch schon auf der anderen Seite gesessen. Das ist einfach Teil auch einer jeden Ausbildung, dass du in die Selbsterfahrung gehst, sowohl im EMDR als auch im Brainspotting. Noch immens wichtig, finde ich, das ja auch zu erleben aus der anderen Perspektive. Genau, was tatsächlich passiert, ich bleib mal beim Brainspotting, ist, ich nehme mal ein ganz banales Beispiel. Sagen wir mal, jemand wurde im Park überfallen, vielleicht noch ein Messer im Bauch bekommen, Geldbörse weg, ist dann irgendwann wieder aufgewacht, lag da oben, jemand hat einen Krankenwagen gerufen, etc. pp. Und hat zukünftig Herzrasen, Panikattacken, die sich vielleicht insbesondere zeigen, jedes Mal, wenn er auch nur in die Nähe eines Parks kommt.
Mhm.
Jetzt würde ich in der Traumaverarbeitung sagen, okay, denke an diesen Überfall im Park. Was spürst du in deinem Körper? Wie belastend ist es in deinem Körper? Würde eine Blickrichtung suchen für dieses Gefühl. Und sagen wir mal, er spürt eine Faust im Bauch und eine Beklemmung in der Brust. So. Und kriegt vielleicht noch Schweiß aus. Und das wäre jetzt der sogenannte Aktivierungspunkt im Brainspotting. Und er wird diese Symptome dort besonders stark spüren. Und wir haben vielleicht einen Gegenpol, der da wäre, der erinnert sich an Kirschenernte bei seiner Oma im Garten und wie schön das war, bei seiner Oma zu sein und kriegt dieses warmig, wohlige Gefühl im Brustkorb und findet dafür eine Blickrichtung. Das heißt, er kann zwischen zwei emotionalen Zuständen hin und her pendeln und zwischen zwei körperlich anders empfundenen Zuständen hin und her pendeln. Einmal der Überfall im Park, einmal der Kirschgarten der Oma. Auf diesem Überfall im Parkpunkt, auf dieser Blickrichtung, je länger er da bleibt, umso mehr wird er vermutlich in Bewegung kommen. Das können die Erinnerungen sein, wie der Täter vor ihm stand, vielleicht wie der dem das Messer in den Bauch gerammt hat oder was auch immer. Können allerlei Erinnerungen wiederkommen. In der Regel ist das wie so ein wellenförmiger Verlauf. Also David Grant hat damals auch Wildwasser-Rafting als Metapher genommen, hat gesagt, na, es gibt so Episoden, da sind ein paar Strudel und ein kleiner Wasserfall und dann gibt es wieder Episoden, da läuft das alles sehr ruhig, das emotionale Fahrwasser. Und in der Regel entladen sich ein paar Emotionen, die damals in der Situation vielleicht keinen Raum bekommen haben. Ich sag mal, Wut auf den Täter, vielleicht auch Scham- und Schuldgefühle, warum habe ich mich nicht gewehrt oder was auch immer. Und am Ende wird die Belastung immer geringer. Und Belastung heißt tatsächlich, und das finde ich mal wichtig, heißt eigentlich die physiologischen Reaktionen lassen nach. Das heißt, ich habe kein Herzrasen mehr, ich habe kein Knieschlottern mehr, ich habe keine Schweißausbrüche mehr. Und das führt dann dazu, dass ich das emotional auch anders bewerten kann. Plötzlich kann ich mich an diese Bilder erinnern, ohne diese ganzen körperlichen Reaktionen.
Hm.
Und dann kann ich auch wieder in den Park gehen, ohne diese ganzen körperlichen Reaktionen. Und die passieren deswegen nicht mehr, weil mein Nervensystem gelernt hat, ah, das passiert ja gar nicht jetzt. Und vorher haben kleine Auslöser gereicht. Ich denke an den Überfall oder ich gehe in den Park. Also kleinste Auslöser reichen, um die ganze Kaskade körperlicher Reaktion zu starten. Und jetzt kann ich mich daran erinnern oder kann in den Park gehen. Und diese physiologischen Reaktionen passieren nicht mehr. Und weil die nicht mehr passieren, sind die emotionalen Reaktionen auch nicht mehr überwältigend. Und dann habe ich vielleicht immer noch eine Traurigkeit über das, was da passiert ist, aber sie überwältigt mich nicht mehr. Ich habe vielleicht immer noch eine Vorsicht, wenn ich abends durch den Park gehe, aber das ist eine angemessene Vorsicht, weil man ja vielleicht jetzt gelernt hat, okay, ist schon jetzt nicht der sicherste Ort der Welt oder was auch immer. Das heißt, wir verändern eigentlich Überreaktionen des Nervensystems in angemessene Reaktionen, indem wir dem Nervensystem beibringen, das, was da passiert ist, ist Vergangenheit. Und das ist vielleicht, um so einen kleinen Minischwenk mal in Neurobiologie zu machen, was halt ganz wichtig ist, ist, wenn so eine Erinnerung in einem neuronalen Netz gespeichert ist und ich das verarbeiten will, muss dieses neuronale Netz aktiviert werden. Da gibt es eigentlich kein Drumherum. Wenn ich das nicht aktiviere, kann es sich nicht verändern. Darum gibt es immer diese Frage, und was ist passiert? Erinnere dich an dein Ereignis, was spürst du im Körper? Das heißt nämlich nichts anderes, als wir aktivieren die neuronalen Netze, die diese Erinnerung noch halten, die überstark reagieren auf kleinste Auslöser im Hier und Heute. Und jetzt kommt eigentlich der ganze Kniff. In diese Erinnerung muss passieren in einem geschützten Rahmen und es muss ein anderes Output geben als damals. Ein anderes Output heißt natürlich, also wenn wir jetzt bei dem Überfall im Park bleiben würden, ne, der passiert ja nicht wieder, der Überfall im Park. Aber es kann sein, dass die Wiedererinnerung so intensiv ist, dass es sich so anfühlt, als ob. Und darum ist es so wichtig, eine innere Distanz zu dem Erleben zu haben. Und das ist meiner Theorie nach einer der wichtigen Faktoren, warum dieses auf etwas draufschauen so eine Relevanz zu haben scheint. Weil dieses Etwas, meine Traumaerinnerung, ist dann da draußen. Ich habe sie nicht mehr in mir drin, sondern ich schaue nach draußen auf etwas drauf und projiziere diese Erinnerung nach draußen. Das ist eine ganz persönliche Alexander Reich-Hypothese, warum dieses auf etwas Schauen so eine Relevanz hat. Und vielleicht noch ein kleiner Schlenker an der Stelle. Es gibt eine andere Methode, die sogenannte Screening-Technik. Die arbeitet genau damit, da stellen sich die Leute ihr Traumaszenario wie auf einer Leinwand oder auf einem Bildschirm, zum Beispiel einer gegenüberliegenden Wand vor, können diese Leinwand kleiner werden lassen oder den Bildschirm kleiner werden lassen, können den Film sich in Schwarz-Weiß vorstellen oder verpixelt, können einen Pausenknopf drücken. Also eine Imaginationstechnik, die eigentlich dazu dient, sich emotional zu distanzieren und emotionale Kontrolle über das Ganze zu haben. Und da passiert ja auch das Gleiche. Ich projiziere das Ganze nach draußen und bin deswegen nicht mehr so identifiziert. Ich komme mehr in die Beobachterrolle rein. Ich kann also mehr beobachten, was ist in meiner Traumasituation passiert.
Das kommt mir sehr bekannt vor. Kann das sein, dass das auch ein Teil vom NLP ist? Also ich habe mal vor Jahren eine NLP-Practitioner-Ausbildung gemacht und gerade dieses Screening, das kommt mir total bekannt vor. Also
Ja, das gibt's in ganz vielen Varianten, heißt immer irgendwie anders, hat immer irgendwie ein paar Elemente anders. Also ihr müsst euch klar machen, egal über was wir hier reden, es gibt immer 47 andere Varianten unter anderem Namen, weil irgendjemand auch Geld verdienen möchte mit einer ja, wirklich von ihm entdeckten Methode. Das ist also genau, im NLP gibt's. Es gibt übrigens auch ein Blickrichtungskonzept im NLP, aber das ist ja ein sehr starres. Also ich kann es jetzt nicht mehr wiedergeben, aber die sagen...
Ja, da geht's dann geht's halt auch darum, wenn mein Gegenüber praktisch, ob der jetzt aus der Erinnerung erzählt oder aus der Fantasie erzählt zum Beispiel. Also
genau, und ob das auditiv verändert oder kinästhetisch verändert ist. Aber hat übrigens keine einzige Studie, die das je belegen würde, dass das so starr ist. Also die NLPler, die haben im Prinzip Recht mit dem Blickrichtung. Die haben nur Unrecht mit den Starren. Also mit der Behauptung, das seien jetzt bestimmte Sektoren und die seien immer fix. Das konnte keine Studie belegen. Dann gab es noch so Übergangskonstrukte. Ja, bei Menschen ist ja die Dominanz der Hirnhälften andersherum. Deswegen sind da die Blickrichtung andersherum. Also Studienlage sagt, nö, ist nicht. Die NLPler halten dann die Flagge weiter hoch. Aber
ja, klar, logisch. Also ich hatte, ich glaube auch, ob jetzt einer Linkshänder ist oder Rechtshänder, das spielt dann auch schon wieder eine Rolle und sowas alles.
Ja, genau, das meinte ich mit den Dominanzen.
Genau.
Nehmen. Aber du hattest ja nach dem inneren Erleben gefragt und das finde ich nochmal so wichtig, dass dieses Hype, also wahlweise das Hyper-Arousal hört auf, die zu starke Reaktion meines Nervensystems auf relativ kleine Auslöser. Ne? Sagen wir mal, der Täter im Park hat einen roten Kapuzenpulli an und dann sehe ich auf der anderen Straßenseite jemanden mit einem roten Kapuzenpulli und habe alle körperlichen Reaktionen, die ich auch im Überfall des Parks erlebt habe, die lösen wir auf mit solchen Methoden. Und dann kann ich das wieder vernünftig einsortieren. Oder aber auch, wenn die Leute in der Unterhellung waren oder im Fünfzustand in die Erstarrung gegangen sind in der traumatisierenden Situation, dann kann es sein, dass das in Bewegung kommt. Das ist ja so ein bisschen der eines der Felder, wo es eh auch so für bekannt ist, dass die Leute dann in diese Zitterreaktion kommen, in diese Abreaktion. Nun, weil das als verstanden wird, als ich komme aus dieser Erstarrung raus mit dem Abzittern.
Genau, wir haben ja in dem Gespräch mit der Eva relativ ausführlich über diese ganzen verschiedenen Traumasymptome und auch über Fight, Freeze, Fawn und so gesprochen. Deshalb würde ich jetzt sagen, da können interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer zurückgreifen auf das Gespräch. Sonst müssten wir das jetzt ja auch nochmal alles wiederholen. Ich sage das nur gerade, weil du jetzt Freeze erwähnt hast. Vielleicht weiß nicht jeder genau, was damit gemeint ist, aber da würde ich vorschlagen, guckt euch oder hört euch das mal an, weil da haben wir so ein bisschen mehr noch das 101 der Trauma-Theorien abgearbeitet. Wir wollten mit der ja ein bisschen konkreter sprechen. Deswegen finde ich nur das so als kleinen Hinweis.
Gerne.
Du hast ja auch vorhin auch gesagt, nochmal, das finde ich auch nochmal interessant, dieses Erinnern. Also einmal geht es darum, ich projiziere das Erlebte, also ich entferne mich ein bisschen davon, aber es geht ja auch, du hast auch gerade gesagt, dieses in die Erinnerung bewegen. Soweit ich das verstehe, in der zumindest aus der Psychedelikforschung kenne ich das, dass die Grundthese gerade bei der MDMA-Therapie auch ist, dass ich sozusagen das Erlebte, was ja im Erleben des traumatisierten Menschen eine Ist-Reaktion, also ein Ist-Moment ist. Also ich fühle ja, als wäre ich in dieser Situation und hat das Gehirn es nicht geschafft, das in einer Art in den Vergangenheitsspeicher zu bewegen sozusagen. Und dass die Arbeit zumindest in der MDMA-Therapie, und ich glaube, das ist im Endeffekt wahrscheinlich überall gleich, dazu auch dient, das in den Erinnerungsspeicher zu bewegen, dass ich halt eben weiß, okay, ich bin jetzt nicht bedroht, sondern das ist irgendwann in der Vergangenheit gewesen. Ja.
Ist tatsächlich sogar durch MRT-Studien nachweisbar, wenn Leute sich an Trauma erinnern, werden nicht die Gedächtnisareale aktiv, sondern die Areale des Hier- und Jetzt-Erlebens. Das ist wirklich eine Reaktion, als ob das Ganze jetzt passieren würde. Und das ist eigentlich immer das Ziel. Also in die Gedächtnisspeicher ablegen, ist eine Metapher. Ich sage immer, die Verwechslung von Vergangenheit und Gegenwart auflösen. Und was brauchen wir dafür? Ist einen sicheren Rahmen. Irgendeine Möglichkeit, mich emotional davon zu distanzieren. Das heißt auch, dass ich realisieren und unterscheiden können muss zwischen damals und jetzt. Das heißt, ich brauche auch immer irgendeine Jetzt-Orientierung. Das halte ich übrigens für einen weiteren Grund, warum Augen auf recht relevant ist. Also nicht nur, weil man auf etwas draufschaut, sondern auch, damit ich mich nicht verliere in meine Erinnerungsbilder. Es ist okay, ich arbeite auch manchmal mit Leuten mit geschlossenen Augen, aber da muss man vorsichtiger sein. Kann ich schneller reinfallen in meine Stories.
Was interessant ist, weil in der Psychedelik-Therapie oder in der psychedelischen Therapie ist es ja ganz oft mit, also ich kann das aus meiner Erfahrung mit Augenmaske und sehr tief ins Innere reingehen, ne? Und quasi stundenlang sozusagen überhaupt nicht in dieser Präsenzrealität sozusagen sich aufzuhalten. Aber ich glaube, da geht es dann auch nochmal um tiefere Schichten. Das war so, also aus meiner Perspektive war das ja, ging es nicht um, schon gar nicht um erinnerte Traumata unbedingt, also, sondern wirklich um Dinge, die ich gar nicht so mehr richtig parat hatte oder die aus vor allen Dingen einer Phase waren, präverbal, Geburt, ersten Tage, Wochen, Monate meines Lebens, wo ich ja sowieso keine kognitive Erinnerung dran habe. Also das war vielleicht der Unterschied, dass man jetzt vielleicht bei den Methoden, die wir heute besprechen, natürlich auch viel mehr auf das aktuelle Leben zurückgreift, also nicht aktuelle Leben, also auf das, was in den letzten paar Jahren passiert ist, wo ich auch eine kognitive Erinnerung dran habe.
Ja, also ich würde sogar sagen, das ist der entscheidendste Unterschied zwischen den beiden Ansätzen, psychophysische Therapie und klassische Traumatherapie, wäre, dass wir in der Psycholyse eigentlich den kontrollierten Kontrollverlust suchen, indem ich ein Setting baue, wo maximale Sicherheit herrscht, was dann aber ermöglicht, sich komplett dem inneren Erleben hinzugeben. Was dann eben auch es herausfordern machen kann, wenn es mir dann an irgendeiner Stelle zu viel wird, kann ich halt nicht wie beim Brainspotting sagen, okay, ich guck mal schnell woanders hin und alles wird gut, sondern dann ist der Stein ins Rollen gekommen, dann rollt er auch weiter. Dann gibt es aber da auch einen weiteren Faktor, das ist die Begleitung, die dann dabei ist. Und das ist ein anderer Punkt. Ich habe vorhin gesagt, Trauma geht immer mit Kontrollverlust einher. Ein anderer wesentlicher Faktor ist, Trauma geht immer mit dem Schmerz der Einsamkeit einher. Auch wenn jemand anwesend war, weil entweder ist dieser Anwesende der Täter, dann hilft mir das, ne, dann bleibe ich trotzdem einsam und verloren. Wenn, ich sag mal, bei einem Auto fährt ein Fahrradfahrer um und da stehen fünf Leute drumherum, dann kann das hilfreich sein, wenn die dem danach Unterstützung geben, aber der Moment des Traumas war trotzdem Moment des Alleinseins und so weiter und so fort. Ist übrigens auch ein wichtiger Faktor. Tatsächlich sind so Erlebnisse, es fällt mir gerade ein, Bergbau verschüttete Personen haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, nicht traumatisiert zu werden, also nicht mit einer Traumafolge daraus zu gehen, wenn sie dann gerettet werden, weil sie als Gruppe das erlebt haben und sich vielleicht gegenseitig Zuspruch gegeben haben und so weiter und so fort. Ne? Außer wieder, jetzt muss ich gerade an Gaza denken, wenn wir wirklich von massiven Kriegstraumata sprechen, dann ist die Massivität vermutlich deutlich höher als das sich gegenseitig Mut zu sprechen, weil dann vielleicht auch die ganze Gesellschaft kollektiv den Mut verliert. Da sind wir dann auch bei den kollektiven Traumata. Traumatherapie ist wirklich sehr bedacht darauf, einen Rahmen zu bieten, wo das Gegenüber nicht wieder die Kontrolle verliert über das innere Erleben und eben auch diese emotionale Distanz hat. Und in der psychoanalytischen Therapie geht es eher um rein und durch und durch einen liebevoll begleitenden Rahmen das Durchgehen zu ermöglichen. Wobei ich auch sagen würde, also vielleicht nochmal, weil wir es mit psychoanalytischer Therapie und Trauma jetzt so ein bisschen hatten, ich sehe da zwei Wirkprinzipien relevant in der psychoanalytischen Therapie. Das eine wäre, dass diese Substanzen helfen können, um an Traumasituationen ranzukommen, also die auch aufdecken, also der aufdeckende Aspekt der Substanzen. Das andere ist aber auch, dass sie oft emotionale Zustände ermöglichen, die vielleicht die Bedingung sind, um sich überhaupt dem Trauma widmen zu können. Wir haben vorhin über Komplextrauma, Bindungstrauma gesprochen. Wenn es Menschen gibt, die in ihrer ganzen Kindheit keine positive Erfahrung gemacht haben, keine Erinnerung haben an, da war jemand da für mich, so fühlt es sich an, wenn ich sicher bin, so fühlt es sich an, wenn ich positiv gebunden bin an jemanden und das gar nicht kennen, dann kann es sein, dass MDMA ihnen das erste Mal in ihrem Leben diese Erfahrung ermöglicht und sie plötzlich erleben, so fühlt sich das an, wenn ich liebevoll mit mir selbst verbunden bin, wenn ich liebevoll mit der Welt verbunden bin. Und plötzlich gibt es einen inneren Ressourcenzustand, der bis dahin unbekannt war und der vielleicht jetzt gar nicht auf der MDMA-Reise in die Traumaverarbeitung führt, sondern die Person macht einfach eine wunderbare, positive Erfahrung von so fühlt es sich an, mich sicher und verbunden zu fühlen. Kann diese Erfahrung aber nehmen und später in die Traumaverarbeitung mit reintragen und hat die dann zur Verfügung, um dann wieder mehr Mut zu haben, sich all diesen schrecklichen Momenten von Unverbundenheit zu widmen, weil sie einen inneren Ressourcenpool haben, auf den sie sich zurückbesinnen können und sagen, jetzt weiß ich endlich, so fühlt es sich an, mich selbst zu lieben. So hat es sich angefühlt, jahrelang abgelehnt zu werden und können dann zwischen diesen beiden Zuständen hin und her pendeln.
Kenne ich aus eigener Erfahrung. Genau so ist es bei mir auch gewesen. Das ist total super. Und es ist ja das, was du gerade sagst, beim Brainspotting habe ich dann sozusagen erst den zweiten Punkt ja erreicht. Ne? Vielleicht habe ich ja als Schwerstraumatisierter nur den schlimmen Traumapunkt, aber ich weiß gar nicht, wo mein anderer Schieberegler eigentlich hingeht. Und dann finde ich jetzt zum Beispiel über so eine Erfahrung, habe ich den jetzt und kann dann besser hin und her.
Ja, genau so.
Das macht total Sinn.
Ja. Und so sehe ich es im Prinzip auch bei Psilocybin und LSD. Also während MDMA, ich sag mal, primär eine Selbstverbundenheit und eine Verbundenheit auf der Beziehungsebene mit meinem Gegenüber erzeugt, kann Psilocybin und LSD eine Allverbundenheit erzeugen. Dann bin ich eben nicht nur mit den Menschen verbunden, sondern auch noch mit jeder Pflanze, jedem Grashalm, jeder Wolke und allem, was da ist. Was auch wieder eine wahnsinnige Ressource sein kann. Und darum glaube ich, da liegt da die Stärke bei denen auch so sehr im Feld Depressionen. Weil, was heißt denn Depression? Depression heißt Sinnverlust. Es hat alles keinen Sinn mehr. Was soll ich denn hier? Egal, was ich mache, es ist alles hoffnungslos. Wenn ich plötzlich eine Allverbundenheit spüre und spüre, dieser Grashalm ist genauso bedeutsam, wie ich es bin, dann habe ich wieder Sinnhaftigkeit im Leben.
Mhm.
Also deswegen finde ich immer wichtig, Psychedelika heißt ja nicht nur, ich nehme was und widme mich meinen inneren Dramen, sondern nein, ich nehme auch was, was Verbindung wiederherstellt. Und das ist vielleicht, na, ich habe gesagt, Trauma geht immer mit Alleinsein her. Eine andere Art, es auszudrücken, wäre, Trauma heißt Verbindungsverlust. Ich verliere die Verbindung zu mir selbst, mein Vertrauen in die Menschheit, mein Glauben an, dass das hier alles irgendeinen Sinn hat, geht verloren.
Da, ich meine, ich hätte noch ein paar andere Punkte, aber das, da kommen wir jetzt, finde ich, sehr gut zur gesellschaftlichen Situation, weil das, was du gerade jetzt beschrieben hast, ist ja, glaube ich, schon auch so das innere Gefühl von sehr vielen Menschen aktuell. Gar nicht mal unbedingt Leute, die sich selber als depressiv oder als traumatisiert beschreiben würden, sondern wenn ich so in mein Umfeld gucke, ne, da ist das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich so ja sehr weit verbreitet. Und da kommt ja so ein bisschen auch die Frage, die du ja auch, glaube ich, in irgendeinem Interview mit dir schon mal gestellt hast, so: Wie kann ich denn heilen in einer kranken Welt? Oder beziehungsweise, wie krank ist die Welt? Wie wichtig ist dieses Traumabewusstsein, die Traumaheilung des Individuums für die Gesellschaft etc.? Das ist ein großes Feld, ist mir klar, aber vielleicht können wir ja mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Was so da deine Gedanken sind.
Ja, das ist also genau ein Stichwort Verbundenheit. Ich meine, wir sind eine unverbundene Gesellschaft. Wenig verbunden mit uns selbst, wenig verbunden mit anderen. Wir haben uns, wenn man mal wirklich so aus der Metaperspektive drauf guckt, sehr skurrile Konstrukte erschaffen. Also es fängt schon an mit ein Paar kommt zusammen, zeugt ein Kind, kann noch so liebevolle Elternschaft sein, dann kommt dieses Kind in die Kita, damit Person A dort arbeiten gehen kann und Person B geht woanders hin arbeiten. Das kann eine tolle, liebevolle Kita sein, es kann alles wunderbar sein, es hat aber auch was ganz Skurriles. Hätte so früher nicht gegeben. So, und jetzt wohnt diese Kleinfamilie in einer Wohnung und im schlimmsten Falle kennen auch nicht mal die Leute, die über ihr wohnen, die unter ihr wohnen, die neben denen wohnen. Ich nehme mal Berlin als Beispiel. Wir haben ja fast 4 Millionen Leute. In Berlin kann man schrecklich einsam sein. Es gibt hier, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen es gibt, die keinen Kontakt haben zu ihren Nachbarn. Also Unverbundenheit ist ein Riesenthema, gekoppelt mit der ständigen Fähigkeit, ständigen Möglichkeit, sich davon abzulenken. Über Netflix, über Partys, über whatever, name it, Internet, was es nicht alles gibt. Und das läuft ja auch schon eine ganze Weile und wird nicht gerade besser. Also ich würde sagen, mit Beginn der Industrialisierung ist da ganz schön viel passiert in dieser Gesellschaft, wo Leute nicht mehr, zum Beispiel nicht mehr verbunden sind zu den Produkten, mit denen sie zu tun haben. Also früher waren wir primär landwirtschaftlich unterwegs. Mit der Industrialisierung habe ich plötzlich an einem Fließband gestanden und irgendein Teil irgendeines Produktes produziert und habe gar keinen Zugang mehr dafür. Heutzutage gehen wir in den Supermarkt, kaufen da Fleisch, Bioäpfel, ich weiß nicht was alles. Ganz wenige haben noch einen Zugang dazu. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder noch Äpfel vom Baum pflücken und die dann essen oder die Gelegenheit dazu haben. Ne? Und so weiter und so fort. Also Entfremdung, immer stärker werdende Unverbundenheit ist ein ganz, ganz großer Faktor. Und auch die Verbundenheit zu sich selber, in Kontakt sein mit sich, kann sehr herausfordernd sein, weil dann spüre ich plötzlich meine Einsamkeit, dann spüre ich plötzlich meine Depression, dann spüre ich plötzlich meinen Zweifel am Leben oder was auch immer. Will ich ja nicht, wollen, ne? Keiner will sich schlecht fühlen. Also wählen die meisten Menschen den Weg der Vermeidung. Weil es auch so herausfordernd ist, sich dem zu stellen. Eigentlich ist es fast schon skurril, Psychotherapie als Angebot zu haben. Selbst das ist schon ein Symbol von, ne? Ich muss irgendwo zu jemandem hingehen, dem ich mein Herz ausschütte und meinen Sorgen und meinen Leiden, statt dass wir abends am Lagerfeuer sitzen und uns im Kreis von dem Tag erzählen und das Kollektiv mich da trägt in dem Ganzen. So, Und wenn man dann noch überlegt, das ist auch mal so eine Sache, die ich recht schwierig finde, Psychotherapie hat sich ja in der Zeit entwickelt, als wir eigentlich schon ganz schön verkorkst waren. Also die Gesellschaft zu Zeiten von Freud war jetzt, würde ich sagen, auch nicht gerade die gesundeste Gesellschaft. Ne? Gerade der Umgang mit Emotionen war da gar nicht erwünscht. Emotionen war, also ne, da sind wir heute auf der Ebene irgendwie ein Stück weiter. Heute sind Emotionen irgendwie okayiger. Zu Freud-Zeiten sind die Leute reihenweise in die Therapie geschickt worden, weil sie zu emotional waren. Also Stichwort Hysterie der Frau. Ne? Mhm. So. Und dann sollen gefälligst ihre Emotionen wieder unter Kontrolle kriegen.
Ist interessant, es gibt von Johann Hari ein Buch, das heißt Lost Connections. Vielleicht kennst du das, ich weiß jetzt gar nicht, wie der deutsche Titel ist, aber das, der Titel auf Englisch sagt ja schon alles. Und es geht eben darum, wie weit Depression eigentlich primär genau mit dieser Verbindung an, mit dem Verlust an Verbindung, sowohl nach außen als auch nach innen zu tun haben. Und er reist dann um die ganze Welt und guckt dann, ne, was gibt's für Methoden und so weiter, um das wiederherzustellen. Denn das scheint mir auch eigentlich einer der absolut wichtigsten Punkte zu sein, dass die Verbindungen und wie gesagt vor allen Dingen auch zu sich selbst, zum Inneren, auch zu den inneren Ressourcen und auch zu dem innersten, und da kommen wir so ein bisschen vielleicht ins nicht so ganz wissenschaftlich. Im Inneren gibt es einen Punkt, würde ich jetzt sagen, da ist alles perfekt, da ist alles in Ordnung. Das ist sozusagen unser Ankerpunkt. Und dazu eine Verbindung zu bekommen, ist relativ schwierig, glaube ich, wenn man eben A, das nie gelernt hat und B, wenn man eben traumatisiert ist zum Beispiel. Weil irgendwie der ist relativ verdeckt von diesen ganzen anderen also nicht negativen Emotionen und Ängsten und so weiter. Und ich glaube, dahin zu kommen, hilft total, weil ich dadurch natürlich dann auch einfach ein bisschen sicherer in der Welt wiederum stehen kann, um auch wieder Verbindung zu anderen Menschen zu machen. Weil ich glaube, das ist ja auch ein Problem. Viele Leute haben ja auch Angst vor Verbindung zu anderen Menschen, weil sie schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht haben. Also da wirkt ja auch Trauma wieder rein, um das zu stören, die Verbindung.
Auf jeden Fall. Ja. Ich muss gerade auch an ein Buch denken, was ich finde sehr, sehr großartig ist. Das heißt, wenn wir wieder wahrnehmen, Heike Furian heißt sie, glaube ich. Kriegt man nicht auf normalen Wege, ist weder bei Amazon noch sonst zu finden. Die macht das im Selbstverlag und vertreibt das auch auf Spendenbasis. Und eigentlich dreht sich dieses ganze Buch ums Thema Wiederverbundenheit durch das Wagen, wirklich wieder zu fühlen, zu spüren. Ne, also, oder wahrnehmen. Sie sagt es halt, werden wir wieder wahrnehmen. Ne? Und dass wenn wir bereit sind, wirklich wahrzunehmen, was hier los ist, dann würde ganz viel in dieser Welt gar nicht funktionieren. Aber das ist die Herausforderung, weil das heißt, wenn ich hier draußen an dem Obdachlosen vorbeilaufe, dann fühle ich mit jeder Zelle meines Körpers, hier stimmt was nicht. Und das ist schmerzhaft. Erzeugt aber zugleich dann die Bereitschaft zur Veränderung. Ne? Und es ist schwierig. Ich sehe, das wird ein sehr herausfordernden Weg, aber ich sehe es auch ein Stück weit als den einzigen Weg, dass wir wirklich wieder wagen, auch all das Negative zu fühlen, all den Schmerz zu fühlen, den zu transformieren, uns einander zu zeigen, einander zu öffnen, was ja auch viele nicht wagen, eben nicht nur in die Psychotherapie gehen und da sagen, mir geht's dreckig, sondern auch im Freundeskreis um Unterstützung bitten. Und ich sehe unsere Gesellschaft im Moment maximal entfernt davon. Also bis auf so kleine Inselchen, ne? Ich will jetzt nicht komplett pessimistisch klingen, aber das sind wirklich kleine Inseln.
Ja, und auch, ich sag mal jetzt, das Stichwort Social Media hat ja diese Disconnection auch noch sehr verstärkt. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Ich meine, alleine zu beobachten, dass selbst Menschen in unserer Altersgruppe, die ja noch mit Telefonen an der Schnur aufgewachsen sind, wo es keine Anrufbeantworter gab, dass selbst die inzwischen dazu übergehen, nur noch Textnachrichten oder Sprachnachrichten zu schicken und ganze Konversationen darüber laufen zu lassen, statt einfach mal eben anzurufen und sagen, mal, XY. A, ist es viel effizienter, das geht meistens viel schneller und es ist halt viel direkter und man hat, aber auch da ist anscheinend dann schon wieder so, wie praktisch, da ist wieder eine eine Grenze zwischen mir und das schützt mich ja auch. Ich glaube, gerade wenn es da vielleicht ein schwierigeres Telefonat ist, wenn es vielleicht irgendwie einen Konflikt gibt, wird der dann gerne darüber ausgelöst. Oder wie oft liest man, Leute beenden ihre Beziehung mit einer Textnachricht so ungefähr oder mit einer Sprachnachricht, wo ich denke, what the fuck? Ne? Also wo sind wir denn hier gelandet? Aber das ist anscheinend inzwischen auch Usus. Und ja, also ich glaube auch dieses, den Schmerz spüren, was ich gemerkt habe, ist, dass das ja extrem auch die Empathie in mir verstärkt oder mich der Empathie öffnet, also auch anderen gegenüber. Also alleine viel stärker zu verstehen, dass der Gegenüber es auch nicht unbedingt böse mit mir meint, selbst wenn ich das Gefühl habe. Also ne, dass diese Person halt auch einen Grund hat, warum sie jetzt so gerade kacke auf mich reagiert. Und das hat vielleicht mit mir zu tun, das hat aber vielleicht nicht mit mir zu tun, dass ich da auch mal gucken kann und dass diese Person auch nicht gleich automatisch der größte Arsch der Welt ist, sondern naja, und wenn ich das einmal gespürt habe, also ich glaube, da helfen halt auch diese Therapieformen, dass man auch teilweise mal in eine etwas kollektivere Leitebene kommt. Also das passiert natürlich eher bei psychedelischen Therapien vielleicht, aber dass man wirklich mal merkt, ja, das, was ich jetzt spüre, das ist nicht eine rein individuelle Geschichte, das spüren ganz viele andere auch und deshalb sind die auch so drauf. Und ich glaube, dadurch kann ich viel besser auf andere Menschen zugehen und auch mich mal öffnen, ne? Weil ich weiß, die Person, die weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche, auch wenn die, ne, wenn ich das erst früher nicht gedacht habe, aber jetzt weiß ich das vielleicht ja schon. Also ich glaube, da ist sehr viel zu schon. Ja, aber was ist denn so, ja, was würdest du denn jetzt vorschlagen? Was können wir denn dagegen tun? Das ist natürlich jetzt eine ganz loaded question. Also, aber ja, was sind so deine Vorschläge?
Also ich finde, wagen sich zu öffnen schon mal einen guten Schritt. So. Also mache immer wieder die Erfahrung, ne, wenn dann von zwei Parteien einer wagt, mal wirklich authentisch zu sein, ne? Nicht wie geht's, ja, muss ja, ja, du, so, sondern wie geht's? Und meine Frau hat was Febs und ich bin völlig aus der Bahn geworfen, weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das haut dann erstmal rein, weil das ist nicht die Antwort, die man irgendwie hören möchte, auf wie geht's, aber dann entsteht ein Gespräch und Kontakt. Übrigens auch umgekehrt, also wie geht's? Boah, mir geht's gerade richtig gut. Ich fühle mich wie frisch verliebt. Oder so, sagt ja auch niemand, ne? Also auf diese Frage, wie geht's, kommt ja in der Regel
muss
da. Oder was auch immer.
Also hier im Ruhrgebiet genau. Jedenfalls. Ne? Muss.
Also dieses Wagen, sich zu zeigen, Wagen in Kontakt zu gehen, wäre eine Geschichte, überhaupt ja, Wagen zu spüren. Also das hat mich an diesem, wenn wir wieder wahrnehmen, Buch so berührt, das zieht sich für sie durch alle Bereiche durch, so, ne, da, also, und das ist vielleicht auch, jetzt nochmal so ein Schwenk so ganz am Anfang zu meine ersten psychedelischen Erfahrungen und diese Frage, worum geht's hier eigentlich, ne? Eine Essenzerfahrung für mich war mal, dass ich eigentlich ankam an dem Punkt, eigentlich geht's um eine zentrale Kernfrage, nämlich habe ich ein Ja zum Leben oder ein Nein? Und wenn ich ein Ja zum Leben habe, und das wirklich ernst meine, dann hängt da eine ganze Konsequenzenkette dran. Weil dann sollte ich mein ganzes Verhalten so ausrichten, dass ich dieses Ja zum Leben unterstütze. Das heißt, ein guter Umgang mit mir selbst, ein guter Umgang mit meinen Mitmenschen, ein respektvoller Umgang mit der Natur, Ablehnung von Gewalt, Kriegen und Co. Ne? Und Ich wage die Hypothese, wenn es einen Weg gäbe, und vielleicht schließe ich mich das ein bisschen den Träumern aus den 70ern an, die LSD ins Trinkwasser tun wollten, aber ich wage zu behaupten, wenn es einen Knopf geben würde, den ich drücken kann, dass wir alle einmal mit aller Konsequenz spüren, was hier los ist, dann wäre der ganze Irrsinn ja vorbei. So. Das, und weil wir so gut, ne, aber weil wir das alles so gut verdrängen können, ne, weil ich eben doch an dem Obdachlosen vorbeigehen kann und den ausblenden kann, weil ich eben doch die Nachrichten von Gaza und Ukraine mir angucken kann und fünf Minuten später einen anderen Quatsch mache, ne, das ist auf der einen Seite, hilft mir das, klarzukommen, ne, wenn ich alles immer in aller Gänze spüren würde, würde mich das innerlich zerreißen. Aber auf der anderen Seite ist dieser Verdrängungsmechanismus, diese Verdrängungsfähigkeit auch die Wurzel des Übels der Nichtveränderung, weil es alles immer wegpacken.
Ich glaube, es geht ich glaube, es geht wirklich darum, Räume zu schaffen, weil was du gerade sagst, es geht ja nicht. Du kannst ja nicht von 24 Stunden dich dem Schmerz der Welt aussetzen. Da wirst du ja ganz Gewicht klar. gleich auch ja, wieder einweisen klar. lassen. Das ist ja auch, ne? Aber ich glaube, es ist total wichtig, Räume zu schaffen, in irgendeiner Form. Ich glaube, das ist eben so ein bisschen das Schwierige, wie das aussehen soll. Vielleicht muss das auch jeder für sich irgendwie rausfinden oder man muss da einfach nochmal genauer gucken. Aber wirklich Räume zu schaffen, wo das möglich ist, wo man, also ich kann mich erinnern, ich habe mal von der Friederike Meckel-Fischer, die hatten wir auch mal gesprochen, die hat ja ein Buch geschrieben, Therapie mit Substanz, und die hat ja relativ lange psycholytische Therapie mit einer Gruppe gemacht, und die haben zum Beispiel so verschiedene kollektive Traumata, kollektive Schmerzebenen gemeinsam durchgearbeitet. Das klang alles schon ziemlich heftig. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu Lust habe, muss ich auch zugeben. Da bin ich dann auch hier, will ich mich mit dem Holocaust will ich irgendwie auf Psychedelika Holocaust erleben? Nicht wirklich. Aber ich glaube, wenn das, sagen wir mal, in einem wirklich guten Rahmen funktioniert, wie das da offensichtlich passiert ist, dann ist da ja auch eine Möglichkeit da für Menschen, so diese Art von Schmerz auch mal zu erleben, ohne dass sie dann gleich verrückt werden müssen. Und das ist ja nur eine Variante. Ich glaube, es würde wahrscheinlich schon reichen, wenn sich Menschen einfach mal, wie du sagst, als Lagerfeuer setzen würden und mal authentisch miteinander reden würden. Das ist ja auch schon, nur ich glaube, dafür so eine Art, vielleicht war das früher, auch das war ja in der Kirche früher auch nicht der Punkt, weil da hat man ja auch einfach nur vorne dem Priester zugehört, wie der irgendwas erzählt hat. Aber das Lagerfeuer, und da sind wir ja auch bei vielen indigenen Ideen, die ich persönlich in den letzten Jahren immer für, sagen wir mal, vorbildlicher halte als alles, was wir hier im Westen so produziert haben, muss ich zugeben. Also diese indigene Idee, wo ja die Verbindung ganz starkes Element ist, ne? Und nicht nur das Lagerfeuer, sondern auf allen Ebenen. Ob man da vielleicht mal mehr wieder hinguckt, das tun viele, das merke ich so im Umfeld, ne? Und dass man, aber wirklich, dass man Räume schafft für sich selber, und dass es eben nicht darum geht, und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, dann zu sitzen, ich sag mal, zu meditieren und irgendwie nach außen zu gehen oder in irgendeine Transzendenz oder sowas, sondern wirklich, wenn dann überhaupt, zu meditieren auf diese Welt, auf dieses, was hier passiert, und sich dann mal zu öffnen, was in einem passiert. All diese, also Räume zu schaffen für sich, für die Gruppe, für das Kollektiv, um zu spüren, sehe ich ganz genauso, finde ich einen total guten Hinweis. Und wie wir da hinkommen, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, aber.
Genau, und es müssten tatsächlich erstmal geschützte Räume sein, weil natürlich mein Beispiel von vorhin, die Knopf anmachen und alle fühlen gleichzeitig, wäre natürlich auch eine Katastrophe, weil wir emotional komplett überfordert werden.
Natürlich.
Aber in einem geschützten Rahmen, und das kann eine Psychotherapie sein, das kann eine psycholytische Therapie sein. Das gibt auch viele Selbsterfahrungskontexte, die sich jetzt nicht Therapie nennt, ach, wenn ihr es auch schamanische Geschichten und so weiter und so fort. Also eigentlich einen Rahmen herstellen, in dem Verbindung passiert, nach der sich übrigens alle sehnen, selbst die, die sagen, ist mir scheißegal, ich komme alleine klar, sehen sich im Kern nach Verbindung, weil so sind wir geboren, wir sind soziale Wesen. Wir brauchen Verbindung, um zu überleben vom ersten Tag an. So. Und da müssen wir wieder hin.
Genau, und da ist aber auch, das muss ich natürlich jetzt auch einwerfen an dieser Stelle, leider ist es ja nicht ganz so einfach, weil genau das wird ja auch korrumpiert und benutzt. Genau dieses, was du gerade beschrieben hast, die Tatsache, dass wir soziale Wesen sind, dass wir in Gruppen sein wollen, das ist ja genau die Falle von totalitären System jeder Art. Da haben wir ja auch hier im Podcast viel drüber geredet. Die Leute, die uns länger hören, wissen ja auch, was meine persönlichen Erfahrungen damit so sind. Und das ist dann der Knackpunkt. Das gehört auch wiederum dazu, eine gewisse, dass ich auch verstehe, dass da auch Fallstricke
sind. Auf jeden Fall. Social Media wäre ein anderer Fallstrick. Ist ja auch eine Pseudo-Verbindung.
Genau. Absolut. Deshalb habe ich das, genau. Aber dass, wenn ich jetzt einer Gruppe beitrete, wo ich diese Verbindung habe, dass das auch wirklich missbraucht werden kann. Und da haben wir ja hier in früheren Episoden sowohl über Sekten als auch über narzisstische Systeme gesprochen, die genau diesen Impuls für sie, oder guck dir die AfD an, wie der Erfolg der AfD im Moment aussieht. Das hat ja auch damit zu tun, dass die Leute sich auch nach einer Gruppe sehen, die ihrer Meinung irgendwie ist oder sowas. Also es ist leider nicht so einfach, will ich damit sagen. Und trotzdem ist es das, wo wir gucken müssen, wie wir da irgendwie die Kurve kriegen, weil sonst, gebe ich dir auch recht, also ich meine, es wird nicht unbedingt besser.
Nee. Und ich habe auch, leider kann ich euch auch nicht die Universallösung anbieten, aber
Verdammt, jetzt hatten wir uns gehofft, dass du jetzt sagen kannst, so sieht's aus.
So schön.
Naja, aber die Lösung, ich glaube, die Lösung ist auch wirklich wichtig, dass die mannigfaltig ist. Also, weil das ist ja genau das Problem an totalitären Systemen, dass dann wieder einer kommt und sagt, ich habe die Lösung und alle anderen Lösungen sind scheiße und nur meine Lösung stimmt. Und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann muss ich dich jetzt leider erstmal umbringen oder so. Das ist ja das Problem, was wir die letzten paar tausend Jahre hier hatten auf dem Planeten. Deswegen haben wir da eine echt große Herausforderung. Und was wir auch immer sagen ist, wir leben jetzt aber auch, glaube ich, in diesem Zustand, wo wir die Lösung noch nicht haben. Wir kennen das Problem, wir haben die Lösung noch nicht. Und das ist ja auch ein psychedelischer Zustand. Das ist ja der klassische psychedelische Zustand vor dem Durchbruch. Ist ja, okay, ich weiß gar nicht mehr, was oben und unten ist. Alles ist verloren. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Und das wird hier enden. Und zack, plötzlich endet's. Und dann ist die Lösung, der Durchbruch da. Und ist jetzt vielleicht eine naive Hoffnung und vielleicht auch die einzige, die ich im Moment habe, ist, dass das hier auch Gesellschaft kollektiv passieren wird. Dass wir jetzt, aber wir müssen aushalten, und das haben wir ja auch schon oft gesagt, wir müssen auch aushalten, dass wir uns jetzt in diesem Limbo-Zustand so ein bisschen befinden. Und der ist äußerst unangenehm, das weiß ich auch. Okay. Also das möchte ich nicht schönreden.
Also ich wage mal die steile These, dass die Mehrheit der Menschen keinen Bock mehr haben, dass es so weitergeht, wie es ist im Moment. Aber die wenigsten eine Idee haben, was ist die Alternative. Dann landet man bei so komischen Alternativen wie der AfD und anderen Strömungen. Ne? Genau, es gibt die Herausforderungen sind so immens, es steigt die Leute über den Kopf. Die Leute wollen einfache Lösungen. Ne? Fehlt vom Klimawandel nichts mehr hören. Also AfD sagt, menschengemachten Klimawandel gibt's nicht. Zack.
Ne? So, Glück gehabt.
Na dann. Und so weiter und so fort.
Ja.
Ganze Thema Migration, weltweite Fluchtbewegung, ist ein Riesenthema. Muss irgendwie angegangen werden. Kann meiner Meinung nach nicht gelöst werden, indem wir die Mauern immer höher bauen, sondern wir müssen eine ganz andere Lösung finden. Und da sind wir, unsere gesamtgesellschaftliche Situation braucht Veränderungsprozesse, die meiner Meinung nach radikal sind und die dann wieder Angst machen. Ne, weil wenn ich auch das konsequent zu Ende denke, dann heißt das einfach mal, hört auf mit Fleisch, hört auf mit Autos auf der individuellen Ebene und auf der viel größeren industriellen Ebene heißt das, hört auf, diesen ganzen Scheiß zu produzieren, den kein Mensch braucht, weil das macht nämlich den größten Schaden. Also die Lebensmittelindustrie kann man dran drehen. Geh mal ich wollte hier mal, es gibt hier so einen Großmarkt, vietnamesischen Großmarkt in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr da mal wart.
Ich kenne ihn. Genau.
20, 30 Hallen voll mit Dingen, die massenproduzierter elektronischer Schnickschnack, den kein Mensch braucht. Ich bin da durchgegangen und habe gedacht, alter Schwede, was ist denn hier los? So. Aber den wir uns holen, weil er billig unter beschissensten Bedingungen produziert wird, irgendwo am Ende der Welt, wo wir nichts von mitkriegen. Und dann kann ich für 2,50 Euro mal ein blinkendes Feature-Entchen kaufen und schenkt das jemandem, der lacht mal kurz und dann landet es eine Woche später im Müll.
Ja, absolut. Und schon ist der Plastikberg wieder gewachsen. Ja, also müssen wir einfach, glaube ich, jetzt wirklich in diesem Zustand leben und jeder ist, glaube ich, angehalten oder sollte vielleicht oder ist vielleicht inspiriert auch durch dieses Gespräch zu gucken, Veränderung ist möglich, individuelle Veränderung ist möglich. Also mein Trauma kann verändert, kann aufgelöst werden. Ich kann lernen, damit umzugehen. Und ich kann das auch, und das hilft ja auch der Gesellschaft. Also jeder einzelne Mensch, der nicht traumatisiert durch die Gegend rumrennt, der ist ja auch eine Hilfe. Weil ich glaube, das sind die Menschen, die, sagen wir mal, noch am ehesten in der Lage sind, eine Veränderung ohne Hysterie zu produzieren, weil die zumindest verstehen, dass Veränderung zwar bedrohlich ist, aber nicht gleich lebensbedrohlich sein muss. Also ich glaube, dieses Gefühl von, okay, ich kann da durch, ich schaffe das, das habe ich dann schon mal gelernt. Und ich glaube, das kann man auch extrapolieren dann auf, weiß ich nicht, größere Problemsysteme. Und ich glaube, die Politik, das ist so, sehe ich so ein bisschen, die hat mit diesen ganzen radikalen Sachen natürlich die Probleme, weil sie in der Mitte sein will, sie will die Lehrer finden, Wähler finden und ist natürlich auch ganz stark in dem System drin, was die letzten paar hundert Jahre definitiv ganz stark stark war. Und da jetzt, die müssen jetzt, also da muss jetzt eigentlich auch eine größere Offenheit her. Und ich meine, es gibt's ja auch, und aber diese Offenheit darf halt nicht in diese Extreme ausschlagen. Und das ist halt so, da schwirrt mir auch der Kopf. Ne? Wie funktioniert das? Ne? Wie kann jetzt, sagen wir mal, eine Partei der Mitte zum Beispiel, ich sag mal, diesem Raubtierkapitalismus Herr werden, wenn sie gleichzeitig aber natürlich darauf angewiesen sind, dass, weiß ich nicht, Arbeitsplätze da sein müssen, die vom Raubtierkapitalismus zur Verfügung gestellt werden. Also wie gesagt, ich habe auch keine Lösung, aber
ja, das ist immer das Dilemma. Ich finde, es braucht, es müsste von Grund auf, es müsste so viel geändert werden. Es fängt tatsächlich bei Geburt an, wie Geburten heutzutage laufen. Also es müssen Geburten müssten traumasensibel sein und bindungsorientiert sein. Kita muss, wenn wir dann schon ein System haben, wo das Kind in die Kita geht, muss das wieder sensibel, bindungsorientiert sein, das System. Schule müsste meiner Meinung nach ganz anderes vermitteln, als wie kann ich hier möglichst kollektiv schnell aufsteigen in dieser Leistungsgesellschaft und maximal erfolgreich werden. Überhaupt schon dieser ganze Mythos von nur wenn du richtig was leistest, wirst du erfolgreich, ist ja auch schon mal der größte Quatsch, sondern da, wo du reingeboren wurdest, ist der relevanteste Faktor. Und dann kannst du, wenn du Glück hast, kannst du dich hocharbeiten, aber das ist dann irgendwie einer von tausend, der irgendwie aus einem, ich wollte jetzt gerade Karma sagen, aber eigentlich finde ich einen spirituellen Begriff hier falsch. Also der aus einem, da wo er reingeboren wurde, irgendwie wieder raus will, das ist einfach verdammt schwer. Also dieser ganze Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär ist Quatsch, abgesehen davon, dass keiner Millionär zu werden braucht. So, sondern was wir brauchen, ist Sicherheit, eine Nahrungsmittel, Unterkunft und Verbundenheit. Das brauchen wir. So. Genau, und das heißt gesamtgesellschaftlich eigentlich zu Ende gedacht. Wir müssen ja das Grundsystem ändern, wobei ich jetzt auch keine Alternative habe. So, ich würde sagen, Kapitalismus ist schon die Wurzel von vielem Übel, Elend, Leid, Zerstörung dieser Welt, inklusive der meisten Kriege. Aber die Alternative braucht dann auch wieder eine ganz andere Art von Menschsein. So, Anarchie, schöner Gedanke, wenn wir alle liebevoll miteinander wären und es keine Hierarchien geben müsste, fände ich toll. Sind wir aber nicht. So.
Ja, es gibt, wie war das jetzt genau? Es gibt viel zu tun, packen wir es an, ist ausgerechnet der Werbeslogan von, glaube ich, Esso gewesen, oder? Die uns sehr viel Scheiße eingebrockt haben. Ja, ich würde sagen, vielleicht kommen wir mal so zum Ende, wir sind eigentlich schon am Ende, weil ich glaube, jetzt an der Stelle, das ist jetzt wirklich so dieser Punkt, wo ich jetzt persönlich würde ich noch den kleinen Schlenker ziehen, dass tatsächlich, das habe ich auch gerade schon mal kurz angedeutet, ich glaube tatsächlich auf individueller Ebene ist tatsächlich eine Traumaheilung ein wichtiger Baustein für all das, was wir jetzt gerade in den letzten 10 Minuten besprochen haben, weil ich glaube, solange ich in irgendeiner Form traumatisiert bin und es vor allen Dingen gar nicht weiß und deswegen, sag ich mal, alleine Angst um meine Existenz habe und die gar nicht unbedingt daher, also ich meine, das beste Beispiel sind ja die Millionäre, von denen du gerade gesprochen hast, oder die Milliardäre. Wieso brauchen die noch mehr? Ne, das ist ja, da steckt ja was anderes hinter als, ich brauche noch mehr Geld, weil die brauchen natürlich nicht mehr Geld. Die brauchen auch nicht noch 20 Yachten und 12 Häuser und das ist ja alles unnötig. Also das ist ja, da steckt ja was anderes hinter. Ich denke, wenn alleine da schon dieser Kern angegangen wurde, was ist denn da dieses Gefühl von, es fehlt mir etwas, was ich füllen muss mit materiellen Dingen, was ich aber nie füllen lassen wird durch materielle Dinge. Was ist denn das? Das ist ja auch schon ein Traumasymptom, würde ich jetzt mal behaupten. Und das geht ja bis in jeden von uns rein. Ne, wo könnten wir anders reagieren, wenn wir nicht aus Existenzängsten oder aus anderen undefinierbaren Ängsten handeln würden. Und da ist ja Trauma meistens die Ursache für diese Ängste. Also wenn die jetzt nicht gerade aktuell sind, ja, jetzt steht jemand mit einer Pistole vor mir, dann ist klar, wo die Angst herkommt. Aber wenn ich jetzt hier so sitze und gucke aus dem Fenster und habe plötzlich Angst, dann hat das ja nichts mit dem Jetzt-Zustand zu tun, sondern dann ist das etwas aus einer Vergangenheit. Deswegen finde ich, also um vielleicht diesen, um ein bisschen Hoffnung in unsere letzten 10 Minuten reinzubringen, ich glaube genau das, was du machst, worüber wir heute sprechen, das ist zumindest ein Baustein, in dieser ganzen Sache, der neu ist. Und da ist auch meine Hoffnung, weil wir den eben erst seit mehreren Jahren überhaupt in der Gesamtgesellschaft besprechen. Und ich habe das auch beim letzten Mal mit der Eva gesagt, deshalb reagiere ich immer total genervt, wenn ich jetzt schon wieder Artikel lese, oh, haben wir Peak Trauma erreicht, müssen wir dann immer über Trauma reden und so. Ich denke, wir haben da nicht mal angefangen. Wir haben den Fuß gehoben, um den ersten Schritt zu machen, maximal. Ne? Und da glaube ich wirklich, das kann helfen. Und dann gibt es auch viele andere Dinge, über die wir jetzt natürlich nicht in einem Podcast sprechen können. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein echter erster Schritt.
Also stimme ich zu, die individuelle Verarbeitung noch davor und fast noch wichtiger wäre Traumasensibilität auf allen Gesellschaftsebenen. Ne? Also deswegen nochmal, fängt bei Geburt an. Wie wird mit der Mutter umgegangen während der Geburt? Bei Polizisten, die in ein Flüchtlingsheim gehen und so weiter und so fort, also Traumasensibilität in die Gesellschaft reinbringen, häusliche Gewalt etc., bei Peter Liste ist endlos lang, das muss alles weniger werden und da muss viel mehr Sensibilität für geschaffen werden. Genau, dann gibt es auch weniger, die ja Trauma verarbeiten müssen. Das ist ja auch noch so eine Verrücktheit. Also wenn ihr euch vorstellt, ich habe ja eine reine Wartpraxis, ich habe keine Approbation, habe trotzdem eine Warteliste von 8 bis 10 Monaten bei mir, weil die Kassentherapeuten, die dann noch auf Trauma spezialisiert sind, die haben 1 bis 2 Jahre Wartezeit. Ja. Also da, es gibt nicht genügend traumaversiert ausgebildete Therapeutinnen. Es wird nicht genügend von den Kassen bezahlt. Und es braucht ein viel größeres Angebot. Weil durch das immer stärker werdende Gewahrsein in der Gesellschaft auch immer mehr Leute sagen, okay, ich wage diesen Schritt in die Therapie.
Was ja auch schon mal ein Schritt ist, ne? Dass man den überhaupt wahrnimmt. Ja.
Und vielleicht noch an der Stelle, es braucht auch fundiert ausgebildete Therapeutinnen, weil die Leute werden jetzt getrieben dahin, wo jemand schnelle Lösungen verspricht, schnelle Hilfe verspricht und so Methoden wie Brainspotting, EMDR, die haben so ein bisschen dieses Versprechen von, es geht schnell, aber vergessen halt sehr oft, ja, könnte schnell gehen, aber hängt ein bisschen von dem Trauma-Hintergrund ab und kann auch jahrelang gehen. Und viele Leute rennen irgendwo hin und glauben dem Versprechen von, du musst nur 5 Sitzungen machen und dein Leben ändert sich. Und dann haben sie einen Haufen Geld gezahlt und das Leben hat sich nicht geändert und sind noch frustrierter als vorher.
Und das gilt ja auch für psychedelische Therapie, muss man auch sagen. Das versuchen wir auch immer wieder hier, wenn wir auch das Thema ansprechen. Das hat ja auch diesen Duktus von wegen jetzt hier einmal und dann ist gut. Das ist ja auch nicht so. Und das sollte jeder im Kopf
haben. Das ist auch nicht so.
Und trotzdem.
Und muss raus aus dem Untergrund, ne? Weil solange es eine illegale Grauzone-Untergrundtherapie ist, sind ein paar relevante Sicherheitsfaktoren einfach nicht zu gewährleisten.
Ja. Nein, das haben wir ja auch schon viel besprochen. Das ist ja das ist nochmal ein ganz anderes Thema und da hoffen wir natürlich alle, dass sich das mal ändert. Aber ich fürchte, auch da werden wir noch eine ganze Weile brauchen. Mal gucken. Schauen wir mal.
Ja.
Gut. Ja, Alexander, erstmal herzlichen Dank. Das war ein super Gespräch. Jetzt haben wir ein paar Sachen gar nicht angesprochen. Vielleicht sprechen wir irgendwie bei Gelegenheit noch ein zweites Mal, weil ich glaube, gerade auch dieses Thema, wenn jetzt in der Traumabehandlung Erinnerungen auftauchen, an die man sich vorher gar nicht erinnert hat, das finde ich noch ein total wichtiges Thema. Aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Deshalb würde ich vorschlagen, vielleicht verschieben wir das mal auf ein zweites Gespräch, wenn du Lust hast. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit und Fokus.
Können wir gucken. Es ist tatsächlich ein heißes Eisen. Es erinnert mich so ein bisschen an Corona, dass sobald man sich irgendwo hin positioniert, gibt es die andere Seite, die sagt, so. Und ich finde es schwer und versucht da so eine
Mitte
zu halten in dieser Debatte, weil die mich irgendwie auch so.
Ja, ich finde aber genau das ist auch ein weiterer, eben jetzt noch, fällt mir jetzt gerade noch ein, das ist nämlich auch wichtig, finde ich, dass man trotzdem dann spricht, weil das ist das, was ich auch viel beobachte, dass einfach viele Leute gar nicht mehr miteinander reden, weil sie der Ansicht sind, der andere hat eine ganz beschissene Meinung oder so. Und das mag ja auch sein, dass man das denkt, aber wenn ich nicht mehr kommuniziere, dann sind wir ja ganz weg von Verbindung. Ja, das war ja das Thema vorhin mal. Ne? Und deswegen, und gerade kontroverse Themen zu besprechen und wirklich lieber sich mal beide Seiten anzugucken und zu schauen, was ist denn da. Und finde ich total wichtig, da haben wir jetzt auch hier keine Scheu. Und das gucken wir dann mal, wie sich das
entwickelt. Können wir gerne mal hin.
Ja, Ah, meine Güte, nee. Also das war, das ist jetzt wirklich ein hochinteressantes Thema und wie ich ja schon, glaube ich, in der ersten Folge sagte, als ich das erste Mal von EMDR gehört habe und auch von Brainspotting, da habe ich echt gedacht, das ist doch,
weißt du, Hexenwerk.
Das ist doch Hexenwerk. Das kennt man doch aus jedem Film, wo es so ein bisschen klischeehaft um Hypnose geht. Da gibt's doch immer um diese Uhr, die dann so genau. Achten Sie auf die Uhr, ne? Oder hier Little Britain, die hatten das ja auch immer mit diesem Magier, der dann da, achten Sie nicht auf die anderen. Und von daher bin ich total erstaunt, dass das wirklich funktioniert und würde das gerne auch mal selber ausprobieren. Also
auf jeden Fall. Also
ich habe selber mal bei mir ausprobiert, es funktioniert nicht. Wenn es selber
ja, ich habe mal gesehen, ich glaube, es gibt bei YouTube sogar so Videos, wo man das dann quasi.
Echt?
Aber da würde ich jetzt mal erstmal von abraten. Ja, ich glaube, es ist immer sinnvoll, dieses mit einem trained professional zu machen, genau, egal was man tut. Genau. Gerade wenn es um so ein sensibles Thema wie Traumaheilung geht, weil wir haben es ja gerade gehört, es geht ja schon auch darum, sich dann diesen Dingen zu stellen, genau, die man sich normalerweise nicht so stellen möchte. Und da ist natürlich jemand in der Nähe nicht falsch, der einem auch hilft, wenn es dann mal vielleicht ein bisschen schwieriger wird.
Was ich auf jeden Fall spannend fand, war in beiden Folgen jetzt, war der Ansatz, dass es ja eigentlich gar nicht darum geht, so dass das Trauma so in der Vergangenheit, woher kommt das, also das, ne, so in der Psychologie kennt man das ja, wenn die sagen, erzählen Sie mal von Ihrer Kindheit und so, ne, und wo, sondern dass es eigentlich so ab jetzt und wie kann es dir jetzt besser gehen, also was ist zu tun, damit es dir jetzt besser gehen kann, damit du diese Ängste, die du entwickelt hast, damit du die jetzt überwindest. Das finde ich einen schönen Ansatz.
Ja, ich meine, ich denke der Ansatz sowohl von diesen Methoden, von denen wir jetzt gehört haben, aber auch zum Beispiel von Somatic Experiencing ist ja auch wirklich, natürlich ist es wichtig zu wissen oder hilft es zu wissen, wo was herkommt, auch die eigene Geschichte zu kennen, aber tatsächlich diese Feststellung oder diese Erkenntnis, Trauma sitzt im Körper, Trauma ist in den Muskeln, Trauma ist in Verspannung, in Haltung, irgendwas mit den Augen, was auch immer das jetzt ist bei EMDR und Brainspotting. Also, dass man wirklich sagt, okay, man muss gar nicht so sehr sich die Geschichte angucken, sondern man guckt sich eher an, wo hat sich das Trauma denn festgesetzt im Körper. Und da löst man es dann mit Übungen, sei es jetzt Somatic Experiencing, sei es EMDR, sei es Brainspotting. Oder auch sei es mit Psychedelika. Auch da geht es ja sehr viel im Endeffekt darum, das im Körper festgesetzte Trauma irgendwie aufzulösen. Ganz genau. Und das finde ich natürlich total spannend, weil in der Gesprächstherapie, wie gesagt, ich glaube, das kann auch helfen.
Absolut.
Natürlich.
Ich meine, ne? Das macht ja immer, also das weiß ich ja aus meiner eigenen Therapie heraus, wenn so Klick macht und man sagt, die Zusammenhänge habe ich gar nicht gehabt. Aber es gibt ja auch ganz viele Sachen, die man ja selber gar nicht so auf dem Schirm hatte und trotzdem merkt man, irgendwas stimmt nicht. Und dann erfährt man so nebenbei oder man erfährt, wie zum Beispiel bei mir war das mal so, dass ich praktisch die ersten 3 Monate meines Lebens, die habe ich nicht bei meinen Eltern verbracht, sondern bei meiner Großmutter in Schorndorf, das ist bei Stuttgart, weil meine Eltern zu dem Zeitpunkt gerade ein Restaurant aufgemacht haben.
Ja.
Und da war ich eindeutig im Weg, ne, als Neugeborener. Und das ging so lange, dass meine Oma dann, ich habe bei meiner Oma gelebt und die dann irgendwann meine Eltern angerufen hat, gesagt, hör mal, wollt ihr den überhaupt noch zurückhaben oder so? Ne? Und ich meine, das war natürlich scherzhaft gemeint, aber wir wissen ja alle, gerade die ersten 3 Monate, die ersten Monate sind super wichtig. Ja. Und das hast du aber selber gar nicht so auf dem Schirm. Ne?
Nee, natürlich nicht. Also gerade diese Erlebnisse, die man in den ersten Lebensmonaten oder sogar Jahren, also diese sogenannte präverbale Phase, die man auch gar nicht artikulieren kann.
Richtig.
Das ist ja ganz besonders schwierig und da helfen gerade diese Methoden, über die wir gerade geredet haben.
Genau.
Denn die sind ja nicht intellektuell unbedingt und nicht mental.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich glaube, da kann man sehr viel, sehr tiefes Trauma auch auflösen, denn ich habe so meine persönliche Erfahrung ist, dass schon auch gerade so der Geburtsprozess, die Geburt, die kurze Zeit danach bei mir sehr traumabelastet war. Und das sind natürlich Dinge, die ich in meinem Fall jetzt ohne psychedelische Therapie gar nicht gewusst hätte, weil da hast du ja gar keine Erinnerung dran, sondern erst wenn du da nochmal auf einer anderen Ebene in Kontakt mitkommst, dann wird dir das plötzlich klar. Und da kann man dann viel auflösen oder auch, also in meinem Fall muss ich auch sagen, manches ist auch noch gar nicht aufgelöst, aber ich weiß zumindest, wo es herkommt.
Ja, ja, ne? Ja, ja.
Und
ja.
Macht es nicht unbedingt immer leichter, aber ist natürlich schon eine Hilfe.
Also ich find's toll, dass das Thema Trauma, dass das jetzt ja schon sehr prominent so in die Öffentlichkeit oder beziehungsweise in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gezogen wird. Wobei, das sagt der Alex ja auch, man muss ja immer gucken, dass das auch so nicht zu inflationär eingesetzt wird, das Wort Trauma. Aber nichtsdestotrotz finde ich das toll, ja, dass das Bewusstsein da ist und vor allen Dingen auch dann diese Werkzeuge.
Ich meine, ich glaube, das ist eh eine Herausforderung jetzt so für unsere sehr multimediale Gesellschaft, wo jedes Thema natürlich auf allen Ebenen auch sehr oft zerredet wird, dass jedes Thema natürlich auch, ich sag mal, missbraucht werden kann. Also Trauma kann auch für jedes kleine Ding, was dich gerade stört, benutzt werden.
Ja.
Aber das Gleiche ist ja auch mit einem anderen Thema, was wir schon mal hier hatten, über Narzissmus zum Beispiel. Ja. Wie viele Leute sagen jetzt, die sind alle Narzissten und so. Wir haben ja hoffentlich in unseren Podcasts mal gezeigt, wo da die Grenzen sind, wo es wirklich eine krankhafte Persönlichkeitsstruktur ist und wo es vielleicht einfach nur mal ein arschiges Verhalten ist, dass es nicht das Gleiche ist. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Themen und ich glaube, da versuchen wir ja hier immer auch zu differenzieren, weil gleichzeitig sind sowohl das Thema Narzissmus als auch das Thema Sekten als auch das Thema Trauma immer noch weitaus unterrepräsentiert, meiner Ansicht nach. Also ich kenne so viele Leute, die zu diesen Themen gar keine Ahnung haben. Und die hatte ich ja auch teilweise lange nicht.
Ja, ja. Ne?
Also und zu verstehen, wie wichtig das ist, über diese Dinge Bescheid zu wissen, weil es uns so stark prägt. Ne? Unsere Gesellschaft wird so stark geprägt von all diesen Themen, die ich gerade genannt habe. Und da versuchen wir ja immer irgendwie ein bisschen ja, Hilfe zu leisten.
Genau, genau. Okay. Ja, also ja. Wie gesagt, es waren zwei tolle Interviews und
ja. Wir sind bald wieder für euch da mit ebenfalls hochinteressanten Gesprächspartnern. Es geht auch demnächst mal wieder um das Matriarchat, um matriarchale Spiritualität. Und wir haben auch noch ein paar andere hochspannende Gäste parat. Auch das Thema Fliegenpilz wollen wir demnächst mal etwas ausführlicher erläutern. Also hoffentlich Spannendes für euch dabei.
Wir haben einige Eisen im Feuer.
Schön gesagt. Ja, also wenn ihr auch noch Themenvorschläge habt, wenn ihr uns Feedback zu den Episoden geben wollt, Fragen, Lob, Kritik etc., dann könnt ihr uns wie üblich erreichen über Facebook, unserer Website, meine E-Mail-Adresse, Twitter, Instagram, all die Infos findet ihr auf unserer Website auch. Viele Wege führen nach om.com, kann man sich gut merken. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns vielleicht ein paar Sterne gebt bei iTunes, Empfehlungen, kleine Kritik. Ihr könnt uns bei Patreon auch mit dem einen oder anderen Euro unterstützen und gerne unseren YouTube-Kanal liken und allen Menschen, die ihr kennt und nicht kennt, weitersagen, dass es diesen fantastischen Podcast gibt, wo es ständig irgendwelche anderen komischen Themen gibt, wo man gar nicht wusste, dass die existieren. Ja, die Links, wie immer, auch in den Shownotes.
Ja.
Zu Alexanders Webseiten und auch weitere Informationen zum Thema EMDR, Brainspotting und auch zu Eclipse. Und in diesem Sinne können wir ja wieder sagen, möge die Macht mit euch sein.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und tschüss.